Der Predigttext für heute, den ich jetzt lesen werde, steht im Brief an die Epheser im 4. Kapitel. Das sind die Verse 25 bis 32. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt auch dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite. Arbeite viel mehr und schaffe mit den Händen etwas Gutes, damit er etwas hat, um den Bedürftigen abzugeben. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es denen Gnade bringt, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Verleumdung sei fern von euch, ebenso wie alle Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat.
Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich jetzt darum, dass du zu uns sprichst. Lass das Reden meines Mundes und die Gedanken unseres aller Herzen Wohlgefallen finden vor dir, o Herr, unser Fels und unser Erlöser. In Jesu Namen. Amen. Wie würdest du Kirche beschreiben? Wie würdest du Kirche beschreiben? Vielleicht nicht laut sagen, aber so im Kopf beantworten. Vielleicht sagt der eine, langweilig. Vielleicht sagt die andere, oh, mal nett, so eine schöne Abwechslung, etwas am Sonntagnachmittag zu tun. Vielleicht interessant, vielleicht langweilig. Wie würdest du Kirche beschreiben? Als Pastor habe ich viele Bücher über Gemeinde und Kirche. Das gehört einfach dazu, dass man vieles drüber liest. Und eins von den Büchern, die ich habe, hat als Titel »Wie die Kirche die Schönheit Christi darstellt«. Wie die Kirche die Schönheit Christi darstellt. Wenn man darüber nachdenkt, das ist eine recht gewagte These. Das ist eine echt steile Behauptung, nicht wahr? Unsere Zeit ist die von dem Verfall von den großen Institutionen. Wenn man darüber nachdenkt, was die großen Säulen der Gesellschaft waren, sie sind alles nicht mehr das, was sie einst waren, inklusive auch Kirche. Und auch der Autor von diesem Buch, Ray Ortland heißt er, der Autor von diesem Buch behauptet, dass Jesu Gemeinde doch seinen Charakter widerspiegeln kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in der Gemeinde es laut diesem Autor möglich ist, dass wenn man da reingeht, die ganze Atmosphäre dich an Jesus erinnert, der sein Leben für uns gegeben hat. Der zu den Müden sagt, komm her zu mir, alle Müden und Mühseligen, ich werde euch Ruhe geben. Nun ist das einfach naiv oder ist das einfach schön geträumt oder ist das schlechthin unmöglich? Und wenn es allein nach uns ginge, müsste man eigentlich sagen, das ist entweder naiv oder ist schlechthin unmöglich. Also auf keinen Fall, nie im Leben kann eine Gruppe von Menschen, wie wir es sind, ausgerechnet uns, Jesu Schönheit darstellen. Aber es geht nicht nur nach uns und hängt nicht bloß von uns ab. Dreh mal eine Seite zurück im Epheserbrief und schaut mit mir Epheser 1, Vers 4 an. Wir gönnen uns heute ein bisschen Anlauf zu unserem Predigtext. Epheser 1, Vers 4, Paulus sagt, dass Gott die Gemeinde in Jesus vor Grundlegung der Welt erwählt hat, damit wir heilig und untadelig sein sollen. Und hier lesen wir, das ist nicht nur eine steile Behauptung, sondern es ist tatsächlich Gottes Plan, Gottes Absicht in seine Gemeinde, den Charakter seines Sohnes zu offenbaren. Das ist das, was heilig bedeutet, genauso wie Jesus. Gott will, dass Jesu Charakter in und durch seine Gemeinde ausstrahlt. Wenn man die Seite wieder nach vorne wechselt, 3. Kapitel, Vers 11, man sieht dieselbe Wahrheit. Es ist Gottes ewiger Vorsatz, seine vielfältige Weisheit durch die Gemeinde bekannt zu machen. Dieselbe Idee. Gott will sich selbst durch und in seine Gemeinde offenbaren. Und wenn das der Fall ist, dann muss eigentlich unser Blick von der Gemeinde ein Tick zu klein sein. Denn hier sagt Gott zu uns, Gemeinde ist nicht bloß ein Haufen Menschen, die sonntags nichts Besseres zu tun haben. Es läuft irgendwie nichts im Kino, die haben keine Hobbys und so treffen sie sich, um ein bisschen Religion zu genießen. Nein, nein, Gemeinde ist mehr. Es ist fast, als ob Gott zu dir und zu mir sagt, willst du wissen, wie ich wirklich bin? Willst du mich erkennen? Meine Weisheit sehen? Denn schau nicht auf die Berge, obwohl sie auch schön und imposant sind. Schau nicht auf den Sonnenuntergang, schau nicht auf die Details des menschlichen Auges, so erstaunlich wie das Auge ist. Schau dir eine Ortsgemeinde an. Denn da siehst du meine Weisheit, meine Schönheit. Und wo in der Gemeinde? Nicht im Gebäude so schön, wie das Gemeindehaus hier ist. Nicht in der Dekoration, nicht im Musikspielen, nicht in der Professionalität von Pastor oder von einem Musiker oder vom Willkommensteam, sondern Gott offenbart Jesu Schönheit in dem Leben von veränderten Menschen. Gott offenbart Jesu Schönheit im Leben von veränderten Menschen. Gott ist dabei, die Menschen, die ihn kennen, zu verändern. Nicht, dass er uns alle wie eintönige Klonen macht oder Roboter, sondern dass er uns heil und ganz macht. Nicht mehr wie zu wenig Butter auf zu viel Brot, sondern dass er uns wiederherstellt. Letzte Woche hat Claulus uns gezeigt, jetzt sind wir endlich in Kapitel 4. Letzte Woche hat Claulus uns gezeigt, wie Gott Christen auffordert, ihre alte Lebensweise, ihre alte Denkweise, ihr alter Lebenswandel hinter sich zu lassen und einen neuen Lebenswandel anzuziehen. Vers 22 von Kapitel 4. So legt nun von euch ab, was den früheren Lebenswandel betrifft, den alten Menschen, der durch die trügerischen Begierden zugrunde geht. Werdet aber erneuert im Geist eure Gesinnung und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott in wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist. Und wie wir jetzt so von dem großen Bild gesehen haben, Paulus sagt das uns nicht einfach, weil er meinte, die Epheser waren nicht ganz so freundlich und er wollte sie ein bisschen besser sehen. Nein, denn Paulus sagt das uns, weil Gott seine Schönheit im veränderten Leben, im heiligen Leben von seiner Gemeinde zeigt. Und somit kommen wir zu unserer Textstelle, denn in den Versen, die folgt, gibt Paulus uns 5 praktische Beispiele, wie es aussehen soll, wenn Menschen ihren alten Lebenswandel aussehen und einen neuen Lebenswandel anziehen. Bisschen wie, um Stefan eine Freude zu machen, ein bisschen wie alte Computersoftware rauszuschmeißen, neue Software zu installieren. Oder für den Rest von uns, die mit Technologie nicht so viel am Hut haben, alte dreckige Klamotten, die stinken und vergammelt sind, die in den Müll zu schmeißen und neue, schöne, nicht stinkende Klamotten anzuziehen. Wie sieht das aus? 5 praktische Beispiele unter unserem ersten Titel, damit Jesu Schönheit in LEC, hier in dieser Gemeinde, sichtbar wird, verändern wir uns. Beispiel Nummer 1, von Lügen zur Wahrheit. Schaut auf Vers 25. Vers 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jede mit seinem Nächsten. Das ist relativ klar eigentlich, was Paulus meint. Kein Betrügen, keine Notlügen, keine nicht Notlügen, keine Halbwahrheiten, keine Dreiviertelwahrheiten, keine Fake News. Stattdessen, ganz klar, Christen sollen die Wahrheit miteinander und mit der Welt reden. Online, offline, im Büro, mit den Arbeitskollegen, im Mensa, zu den Kindern und in der Gemeinde Wahrheit. von Lügen zur Wahrheit. Und ich habe mich gefragt, ja, wo findet man die Lügen in der Gemeinde dann? Wo lügen wir am meisten? Und vielleicht fängt unser Kleiderwechsel einfach damit an, dass das nächste Mal, wo jemand zu dir sagt, wie geht's dir, dass man nicht automatisch sagt, ja, geht so, wenn man eigentlich was ganz anderes denkt. Beispiel Nummer 1. Wie sieht's aus? Wie will Gott seine Schönheit offenbaren, hier bei uns, in uns, durch uns? Legt den Lügen ab, zieht die Wahrheit ein. Nächstes Beispiel sieht man in Vers 26 unter dem Titel von wildem Zorn zur Selbstbeherrschung. So Vers 26, zürnt er, so sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Paulus verbietet Zorn nicht, wohl bemerkt, er verbietet nur einen ungezähmten Zorn, der keine Grenzen kennt. Und tatsächlich in einer gefallenen Welt, wie die, in der wir leben, in einer kaputten Welt, kann es sein, dass manchmal Zorn eine recht christliche Reaktion ist, wenn man die Ungerechtigkeit dieser Welt sieht. Wenn man durch ein Evangelium durchliest und Jesus anschaut, merkt man, dass er auch gelegentlich Zorn empfunden hat. Aber Paulus sagt hier, Zorn darf kein Dauerzustand für den Christen sein. Wenn ihr den Film Alles steht Kopf kennt, Inside Out auf Englisch, die mit den kleinen Emotionen-Typis, die in dem Kopf leben, wenn ihr den Film nicht kennt, einfach ausschalten, in 30 Sekunden wieder einschalten. Aber falls ihr den Film kennt, gibt es ja diese kleine rote Typ, der Herr Zornig. Er darf nicht derjenige sein, der uns steuert. Das ist das, was Paulus sagt. Zürnt er, so sündigt dabei nicht. Zorn darf nicht außer Kontrolle geraten. Er darf auch nicht zur Sünde verführen. Übrigens, wieder einschalten jetzt. Er darf nicht zur Sünde verführen. So zürnt, aber ohne auszurasten, ohne dabei zu fluchen, ohne dabei dir eine Selbstmitleidparty zu gönnen. Zürnt, aber verliert eure Selbstbeherrschung nicht. Wie zeigt Gott seine Schönheit in dieser Gemeinde, in dir und in mir? Indem wir unseren Zorn unter Kontrolle kriegen. Drittes Beispiel. Von Diebstahl zur harten Arbeit. Von Diebstahl zur harten Arbeit. Vers 28, wieder ein sehr klarer Befehl für uns, wer gestohlen hat. Jeder Christ hat eine Vergangenheit. Die Vergangenheit für einige von uns ist, dass wir gestohlen haben. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Leg's ab. Raus damit. Dreckige alte Kleidung. Nichts damit zu tun haben. Stattdessen arbeite viel mehr und schaffe mit den Händen etwas Gutes. Das mit den Händen schaffen ist nicht, dass Steffen sich einen neuen Beruf aussuchen muss, wo er tatsächlich etwas mit seinen Händen baut, statt nur zu tippen. Was Paulus hier will, ist, dass wir hart arbeiten. Christen sollen, insofern sie es können, nicht auf die Kosten von anderen leben, sondern hart arbeiten. Und Paulus denkt hier konkret an den Diebstahl von Geld oder Güter, aber das Prinzip gilt auch für den Umgang mit Ideen, nicht wahr? Für den Umgang mit Zeit. So, ich soll nicht derjenige sein, wenn ich Student bin, ich soll nicht derjenige sein, der dem Prof immer die Ideen auftischt, die von anderen gekommen sind, als ob sie meine eigenen Ideen wären. Schau mal, diese Gruppenarbeit ist großartig, dank mir. Wenn ich im Büro bin und meine Kollegen stundenlang bei Facebook sind, dann soll ich nicht mitmachen. Die Zeit gehört dem Arbeitgeber. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, arbeite viel mehr und schaffe mit den Händen etwas Gutes. Im vierten Beispiel spricht Paulus unsere Worte an. Von faulem Geschwätz zu erbaulichen Worte, Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, so erbauen. Schleimerei, Schmeicheln, Das ist dann, wenn man jemandem etwas sagt, was man nie in seiner Abwesenheit über die Person sagen würde. Vulgäre Witze, leere Versprechungen, die wir gar nicht einhalten wollen, oder das klatschige Übereinanderreden. Paulus sagt, das ist alles faules Geschwätz. Als ob Worte wie der Inhalt der Biomülltonne wären und die Fruchtfliegen fangen an, die Kreise zu ziehen rundherum. Paulus sagt, nein, nein, so sollt ihr nicht sprechen. Spricht stattdessen so, dass Menschen erbaut werden. Sprich nicht, um Menschen fertig zu machen, sondern sie zu erheben, zu erbauen, zu ermutigen, sodass sie Hoffnung fassen, Mut finden. Ich glaube, das Ziel oder die Vision oder das Bild, was Paulus hier malt, ist, dass er will, dass wenn du ein Gespräch mit einem Christ hast, du am Ende des Gesprächs ermutigt bist. Egal, was das Thema war. Auch wenn jemand vielleicht dich zurechtweisen muss, dass du trotzdem am Ende des Gesprächs weißt, okay, das war vielleicht nicht das Gespräch, was ich haben wollte, aber ich fühle mich dennoch geliebt und gewertschätzt. Damit Jesus seine Schönheit in LEC, hier in dieser Ortsgemeinde, sichtbar macht, hell strahlen lässt, legt das faule Geschwätz ab und redet mit erbaulichen Worten. Letztes praktische Beispiel: von Bitterkeit zur Freundlichkeit. Von Bitterkeit zur Freundlichkeit. Die Verse 31 und 32 dienen eigentlich als Zusammenfassung. Paulus fasst alles zusammen. Und es ist interessant, nicht wahr, dass er das Thema von Zorn wieder aufgreift. Das ist ihm offensichtlich wichtig. Er will nicht, dass jemand ihn missversteht. Ja, Zorn ist keine Sünde an und für sich, aber Zorn ist wirklich gefährlich. Und daher greift er das Thema wieder auf, Vers 31. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Verleumdung sei fern von euch. Ebenso wie alle Bosheit. Und ich glaube, Paulus greift dieses Thema wieder auf, weil Bitterkeit und Grimm und Zorn und Bosheit, die sind wie dieses Geschöpf aus der griechischen Mythologie, diese Hydra, oder sagt man Hydra auf Deutsch? Ist ja klar. Diese Hydra, dieses Ding, ein Tier mit ganz vielen Köpfen. Und Zorn und Bitterkeit und Bosheit, die haben nicht einen Kopf, nicht eine Art und Weise, sich zu zeigen im Leben. Die können sich auf verschiedene Arten und Weise bekannt machen. Nicht wahr? Manchmal ganz offensichtlich und klar, manchmal eher subtil, leicht getarnt und versteckt oder gemischt mit einem Sinn für Gerechtigkeit oder gute Taten oder mit einem freundlichen Lächeln. Und Paulus sagt, nein, alle Bitterkeit, alle Bosheit, legt das ab und sieht stattdessen Freundlichkeit an. Wenn man zum Ende dieser Liste kommt, könnte es eigentlich fast enttäuschend wirken. Wie wenn man, ich muss jetzt hier was weichen, in England feiert man Silvester nicht wirklich so wie in Deutschland. Und es ist nicht normal, dass jeder Feuerwerke kauft. Es ist euch denn vielleicht schon klar, was ich gemacht habe, das erste Mal, als ich Silvester in Deutschland gefeiert habe. Ich habe Feuerwerke gekauft. Ich war wie ein 15-Jähriger. Es war großartig. Und ich war so enttäuscht, als ich diese toll aussehende Feuerwerke gekauft habe, sie angezündet haben und dann statt ein riesengroßes Krach, es war enttäuschend. Und vielleicht könnte diese Liste fast enttäuschend wirken. Paulus hat als Kontext gesagt, als Gesamtbild gesagt, der allmächtige Schöpfergott zeigt seine Güte, seine Herrlichkeit, den Charakter seines Sohnes hier in diesen Menschen. Und wie sieht's aus? Kein Krone, kein Heiligenschein direkt hier, sondern einfach in unserem stinknormalen Alltag. Durch Freundlichkeit, durch Selbstlosigkeit, durch Großzügigkeit. Vers 32, seid aber untereinander freundlich, herzlich. Aber man kann diese Sichtweise eigentlich auf den Kopf drehen. Was Paulus hier sagt, ist, dein Alltag und mein Alltag gar nicht bedeutungslos ist. Es ist nicht stinknormal. Unsere Begegnungen miteinander sind einfach nicht so banal. Sondern durch die alltägliche Begegnung offenbart sich Gott in und durch uns. Unsere kosmische und himmlische Identität, Kapitel 1, Vers 4, Kapitel 3, Vers 11, wo Gott sich selbst offenbart, diese himmlische Identität, wird durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, geoffenbart. Ihr merkt, Paulus spricht hier unsere Worte, unsere Taten, unsere Emotionen an. Es gibt keinen Bereich im Leben, was Gott egal ist. Kein Bereich in meinem Leben, wofür ich Jesus nicht brauche. Aber auch kein Bereich in meinem Leben, wofür Jesus keine neue Kleider mir zur Verfügung stellt. Wo er nicht sagt, hey, komm mal, daran können wir arbeiten. Da kann ich dich verändern. So dass meine Herrlichkeit durch dich scheint. Als ich Teenager war, gab es ein Lied im Radio, was ich heute Morgen wieder gehört habe. Das ist mir wieder eingefallen. Der Refrain lautet, und keine Sorge, ich werde es nicht singen. Der Refrain lautet, you've got to search for the hero inside yourself. Auf Deutsch, such nach dem Held in dir. Search for the hero inside yourself till you find the key to your life. Such nach dem Held in dir, bis du den Schlüssel zu deinem Leben findest. Und zu Recht hat das Lied erkannt, dass das Leben einem wie verschlossen vorkommen kann. Als ob es mehr zum Leben gibt, zu dem ich keinen Zugang im Moment irgendwie finde. Ich weiß, es gibt irgendetwas da, aber ich komme nicht daran. Antwort des Liedes, such irgendwo hier drinnen dafür. Irgendwo da ist der Schlüssel. Vielleicht hinter dem Sofa deines Herzens. Aber merkt ihr, dass Paulus hier uns in eine andere Richtung bringt? Gott sagt zu uns, der Schlüssel zu einem erfüllten Leben, der Schlüssel zu einem Leben, wo meine Herrlichkeit sichtbar ist, liegt nicht in dir, sondern es liegt in Jesus Christus. Es liegt nicht in Selbstverwirklichung, es liegt in Selbstverleugnung. Legt den alten Lebenswandel ab und zieht einen neuen Lebenswandel an. Und somit kommen wir zu unserem letzten Punkt. Wie machen wir das? Damit Jesu Schönheit in LEC sichtbar wird, verändern wir uns. Aber wie? Antwort durch das Evangelium. Eine Gemeinde, die ich sehr schätze, hat als ihren Motto, Leitspruch, wie auch immer man das nennen würde, folgendes. Evangelium, Sicherheit, Zeit. Sicherheit, weil Gottes Gnade einen Raum schafft, wo wir unser Leben neu bedenken können, ohne Schuld. Ohne, dass wir irgendetwas beweisen müssen. Zeit, weil wir wie Zwiebel sind. Zwiebel haben ja Schichten. Und so haben wir auch. Wahre Veränderung passiert meistens nicht innerhalb einer Stunde, sondern wahre Veränderung braucht Zeit. Wir brauchen, wenn wir veränderte Leben haben wollen, brauchen wir Zeit und Sicherheit und Evangelium. Weil Gott uns zur Veränderung durch die Botschaft von Jesus Christus bringt. Evangelium ist ein religiöses Wort, es bedeutet einfach eine Botschaft, die dein Leben völlig anspricht und auf den Kopf stellt. Und das Evangelium von der Bibel ist, dass Gott uns für sich selbst geschaffen hat. Aber dass wir uns von ihm abgewendet haben. Dafür den Todesurteil, sein Todesurteil auf uns genommen haben. Aber dass doch Gott selbst zu uns in Jesus Christus gekommen ist, um als perfekter Mensch zu leben. Um das vollkommene Leben zu führen, was du und ich nicht gelebt haben. Und dass Jesus das alles so getan hat, so dass er uns sein Leben schenken kann und unseren Tod und Todesurteil von uns nehmen kann. Damit wir Teil von seiner neuen Menschheit sein können, wodurch seine Herrlichkeit strahlt. So hier ist, nochmal durch diese fünf Beispiele, Hier ist, wie Paulus uns zeigt, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus, uns die Kraft gibt, uns zu verändern. Hier ist die Kraft zur Veränderung. Schaut euch nochmal Vers 25 an. Wieso sollen wir nicht mehr lügen? Die Antwort steht am Ende des Verses, weil wir untereinander Glieder sind. Das ist vielleicht ein recht komisches Bild. Paulus spricht davon, dass unsere Beziehung in der Gemeinde davon geprägt und bestimmt sind, dass wir in Jesus Christus, durch den Glauben in Jesus Christus, zu einem Leib gemacht worden sind, zu einer Identität berufen worden sind. Wir sind eins. Und weil wir eins in Jesus sind, gehören wir ihm und einander. Und deswegen kann ich dich nicht anlügen, darf ich dich nicht anlügen, will ich dich nicht anlügen. Christen sind auf eine übernatürliche Weise miteinander verbunden. Nichts geht tiefer als diese Verbundenheit. Und weil wir miteinander verbunden sind, weil wir eins sind, deswegen lügen wir einander nicht mehr an. Genauso wenig, wie man seinen besten Freund oder seine Frau anlügen will. Genauso wenig, wie wir Gott anlügen wollen. In Jesus sind wir eins. Und wenn man schaut, hat Paulus einen ähnlichen Grund aus der Botschaft von Jesus Christus für unsere Beherrschung des Zorns. Wieso sollen wir unseren Zorn unter Kontrolle lassen? Wieso können wir nicht einfach unseren Zorn freien Lauf lassen? Weil wir frei sind. Paulus sagt, wir sind frei. Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Als wir uns von Gott abgewendet haben, haben wir uns in die Sklaverei, die moralische und geistliche Sklaverei verkauft. Und unser Sklaventreiber war der Teufel. Das ist kein Typ im roten Leotard und mit einem Dreizack, das ist ein Engel, der gegen Gott rebelliert hat, der die ganze Menschheit in Rebellion verführt. Und auch wir waren einst unter seiner Macht, aber Jesus hat uns von ihm befreit. Und jetzt sagt Paulus in Vers 27, wollt ihr wirklich die Tür wieder aufmachen zu eurem alten Sklaventreiber? Hört er nicht, wie er da steht vor der Tür mit den Ketten in seiner Hand und ihr wollt die Tür zu ihm aufmachen, bloß damit ihr noch ein bisschen zornig sein könnt? Wer möchte die Tür zum alten Sklaventreiber wieder öffnen? Es ist erstaunlich, wie Gott den Prediger für die Predigt vorbereitet. Als ich diese Verse am Montag gelesen habe, wusste ich, dass irgendwann zwischen Montag letzte Woche und heute ich zornig würde. Und Kelse, Priest, zweimal in der Woche haben Leute mich richtig genervt. Und es hat mir so geholfen zu denken, will ich wirklich die bittersüße, den bittersüßen Geschmack des Zorns noch ein bisschen schmecken lassen, aber dafür denn den Teufel mehr Raum in meinem Leben geben? Und in dem Moment, als ich dann diese Überlegungen hatte, dachte ich, nein, will ich das nicht. Ich kann, ich will, ich werde meinen Zorn abgeben, zur Seite legen. Kelse Priest, was Paulus hier sagt, funktioniert, es hilft. Das ist dann mit Zorn. Wie ist es mit Stehlen? Was könnte uns helfen, nicht mehr zu stehlen? Ihr seht wieder Vers 28, Paulus hat einen Grund für uns. Vers 28, damit derjenige, der gestohlen hat, etwas hat, um den Bedürftigen abzugeben. Wieso würde ich als Christ es mir wünschen, einem bedürftigen Menschen, wohl im Kontext hier einem bedürftigen Christen, etwas zu geben? Wieso nicht einfach meine Augen schließen, vorbeigehen? Weil Jesus mich beschenkt hat. Weil ich geistlich so bedürftig war ohne Jesus. Und doch hat Jesus sich über mich erbarmt. Er hat mich beschenkt mit Leben, als ich nur den Tod verdient hatte. Und wenn ich diese großzügige Liebe von Jesus bedenke, dann stellt mein Herz oder wird mein Herz wiederhergestellt, sodass irgendwie ein neuer Wunsch in meinem Herzen aufkommt. Dass ich auch großzügig sein möchte, dass ich auch beschenken möchte. Mit dem Befehl für den Zunge ist es schwieriger. Bitte heb die Hand, wenn du deine Zunge perfekt gezähmt hast und du immer die volle Kontrolle über deine Worte hast. Ja, ich auch nicht. Und weil es uns so schwerfällt zu kontrollieren, was wir sagen, gibt Gott uns hier zwei Motivationen, zwei Gründe. Erstens, unsere Worte können Menschen Gnade spenden. Es wäre ziemlich cool, wenn ich dir einfach durch meine Worte Geld oder Zeit geben könnte. Voila, Alex, hier, noch eine Stunde für den Tag geschenkt. Kannst machen, was du willst. Tada! Das können wir nicht. Aber wir können etwas viel besser, nicht wahr? Wir können einander Gnade schenken. Schaut euch Vers 29 an. Wir können so sprechen, damit es denen Gnade bringt, die es hören. Gnade ist keine religiöse Floskel, es ist Gottes unverdiente Liebe in Jesus. Und Paulus sagt hier, es ist möglich, beziehungsweise es ist Gottes Plan, dass wenn Christen sprechen, Gott selbst seine Liebe durch uns und zueinander kommuniziert. Ist das nicht großartig, die Macht unserer Worte? Ist es nicht wunderbar, was für ein Privileg Christen haben, dass wir diese Gnade einander geben dürfen? Dass wir so zueinander reden dürfen, dass der zuhört, begreift, boah, ich bin in Jesus geliebt. Ich bin wahrgenommen. Ich bin begnadigt. Das ist die positive Motivation. Vers 30 hat die negative Motivation. Entweder man kann so sprechen, dass man Gnade schenkt, oder man kann den Heiligen Geist betrüben. Gottes Geist kränken. Den Geist kränken, der mich liebevoll belebt hat, der mich als Gottes Eigentum bezeichnet hat, versiegelt hat. Der dafür sorgt, dass ich bis zum bitteren Ende, beziehungsweise bis zum glücklichen Ende, Jesus vertrauen werde. Will ich ihn kränken durch das, was ich sage? Und wenn man überlegt, dann auf einmal ist es klar, wie man sprechen will. Die letzte Motivation aus dem Evangelium, aus Gottes Güte zu uns, findet man in Verse 32. Und sie ist vielleicht die stärkste Motivation von allen. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Weil Gott uns in Christus vergeben hat, können wir vergeben. Und das ist eine für sich schon großartig. Wie funktioniert das? Ich muss nur bedenken, gegen wen ich gesündigt hatte. Und was es Gott gekostet hat, mir meine Sünde zu vergeben. Wie Jesus mich geliebt hat, als ich nicht liebenswürdig war. Und wenn ich das bedenke, dann befreit das mich zu lieben, zu vergeben. Aber Paulus sagt noch mehr her. Seid freundlich und herzlich, wie auch Gott in Christus uns vergeben hat. Mit anderen Worten, hier wird nicht bloß Gottes Handeln, sondern sein Herz geoffenbart. Wie ist Gott vom Herzen auf? Nicht bloß irgendwie, ob er eine Maske trägt, sondern wie tickt er wirklich? Herzlich, freundlich, wortwörtlich weichherzig, zärtlich. Obwohl du und ich, obwohl wir Gott wie den letzten Dreck manchmal behandeln, behandelt er uns wie seine besten Freunde. Behandelt er uns immer mit Zärtlichkeit und Gnade. Und wenn man das bedenkt, wenn man bedenkt, wie Gottes Herz ist, dann wieder spürt man und erlebt man die Kraft in sich selbst, dass man auch so sein möchte. Dass man auch so weichherzig, so zärtlich, so sanftmütig mit anderen umgehen möchte. Was will Gott in seiner Gemeinde? Was ist Gemeinde? Sie ist keine Gruppe von religiösen Menschen. Sie ist die Gruppe von Menschen, in denen und durch die Gott seine Schönheit, die Schönheit seines Sohnes offenbart. Und wie macht er das? Indem wir unser Leben verändern. Die alten Kleider wegwerfen. Tag für Tag. Und den neuen Lebenswandel in Jesus Christus anziehen. Und wie tun wir das? Wo finden wir die Kraft, um das weiterzumachen? In dem Evangelium. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, bitte vergib uns, wo unser Blick von der Gemeinde doch viel zu klein gewesen ist. Bitte öffne du uns die Augen dafür, wie du deine Schönheit in deine Gemeinde, auch hier in LEC, in dieser Gemeinde, offenbaren willst und tust. Und durch deine wunderbare Botschaft von Jesus Christus, gib uns die Kraft, Tag für Tag, Woche für Woche, bis wir vor Jesus stehen, immer wieder unseren alten Lebenswandel abzuziehen, wegzuwerfen und den neuen Lebenswandel anzuziehen, den du für uns in Jesus vorbereitet hast. Hilf uns, dass wir einander dabei auch helfen. In Jesu Namen. Amen.